Das, was da in China passiert ist, das ist eindeutig Betrug.
Herr Menne, jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt kommt ein Bekannter zu Ihnen als Experte für diese Kraftstoffe und sagt, ja, ich kann mir kein neues Elektroauto kaufen. Jetzt überbrücke ich die Zeit zu irgendeinem E-Auto in 10 Jahren eben mit diesen HVO 100 Kraftstoffen von ersten Tankstellen, die in Deutschland das anbieten. Würden Sie da den Daumen nach oben recken?
Nee, würde ich nicht machen, ganz ehrlich nicht. Da, wo ich so einen Kraftstoff mit so einer hohen Energiedichte, wo ich nicht elektrifizieren kann, da muss ich sowas einsetzen und da sehe ich Priorität 1, Flugzeug und dann kommen vielleicht Landmaschinen, vielleicht noch, wenn wir wollen, Militär, ganz schwere Baumaschinen, die können eben nicht mit E-Motoren fahren, weil sie diese hohen Lastspitzen über eine lange Zeit einfach gar nicht hinbekommen mit einem E-Motor. Da brauche ich solche Kraftstoffe und da muss ich die einsetzen und wie gerade schon mal gesagt, nicht um 5 Minuten zum Bäcker zu fahren. Völliger Quatsch.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir begrüßen heute zum zweiten Mal in diesem Podcast Professor Michael Sterner und zum ersten Mal dabei Dr. Andreas Menne. Herzlich willkommen an Sie beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, Herr Sterner, Sie sind Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Außerdem sind Sie Leiter der Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher und seit Juli 2023 sind Sie auch Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates. Herr Menne, Sie sind Abteilungsleiter für Low Carbon Technologies beim Fraunhofer Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik und dort Gruppenleiter für chemische Technologien, Gasreinigung und Speicher.
Deutschland redet über den neuen Kraftstoff HVO 100, über Hydro-Treated Vegetable Oil. Das ist deshalb so interessant für uns, weil ja relativ viel Unwissen da draußen herrscht über diesen neuen Kraftstoff. Gleichzeitig gibt es auch ein paar Skandale, die sich so ein bisschen ankündigen. Wir möchten das heute umfassend hier im Podcast beäugen. Herr Sterner, bringen Sie uns diesen neuen Kraftstoff doch mal ein bisschen näher. Über was reden wir hier eigentlich?
HVO 100, das ist im Endeffekt ein Biokraftstoff, der ähnlich halt wie Raps, Diesel oder halt also zu Biodiesel verarbeitet wird oder halt man kann auch Holz vergasen und daraus halt dann Biokraftstoffe machen. Das ist im Endeffekt halt pflanzenbasierter Kraftstoff, aber halt im Gegensatz zu dem konventionellen Biodiesel basiert der halt nicht auf angebauten Feldfrüchten, sondern halt auf Abfällen, also Fetten und Reststoffen, die halt anfallen und die man da verarbeitet auch.
Es ist eine umweltfreundliche Alternative, weil man natürlich sagen kann, grundsätzlich jeder Tropfen fossilen Kraftstoffs, den ich einspare, ist erstmal ein guter. Ob das dann unbedingt immer im Diesel, PKW-Diesel sein muss, ist halt eben die andere Frage. Und sagen wir mal, ein Kraftstoff gilt natürlich erstmal als nachhaltig und sauber, wenn ich irgendwelche Reststoffe verwende, die ich für sonst eigentlich nichts mehr verwenden würde. Und ich kann eben über dieses HVO-Verfahren einen sehr hochwertigen Kraftstoff herstellen, wenn ich dazu eben Wasserstoff noch nutze. Der Wasserstoff sollte natürlich auch dann eben auf Basis von grüner Energie hergestellt sein und nicht irgendwo dann wieder aus Erdgas oder sonstigen fossilen Quellen stammen. Weil der Wasserstoffbedarf ist tatsächlich abhängig von dem Pflanzenöl, was ich einsetze, gar nicht so gering. Also das sind so bis zu 10% vom späteren Kraftstoff.
Das klingt ja schon mal ganz, ganz spannend. Es gibt ja ganz viele Leute, die dem ein Riesenpotenzial zuweisen heutzutage. Einige sagen, in ein paar Jahren werden wir alle mit HVO 100 fahren. Herr Menne, schon mal vorab, dieser HVO-Kraftstoff, der kommt heute schon in PKW zur Anwendung, jedenfalls vereinzelt. Was sagen Sie, wie viel Potenzial steckt da drin?
Wahnsinnig viel Potenzial ist es nicht, muss man ehrlicherweise sagen, weil wie gerade auch schon richtig von Herrn Sterner gesagt, dieser Kraftstoff basiert im Grunde auf Reststoffen, also pflanzlichen Fetten und Ölen, die zum Beispiel irgendwo in der Gastronomie genutzt worden sind, gesammelt worden sind und dann eben in einem chemischen Prozess zu diesem HVO umgesetzt werden. Und da kann man so ungefähr sagen, dass es in Deutschland, Europa so circa 2 bis 3 Millionen Tonnen, wenn man es positiv irgendwie rechnet, von solchen gebrauchten Fetten und Ölen gibt. Wenn ich das Ganze dann umsetze, eben mit idealerweise grünem Wasserstoff, habe ich nochmal gewisse Verluste. von ungefähr 25%. Das heißt, wenn ich jetzt mal von 2,5 Millionen Tonnen ausgehe, kann ich damit 2 Millionen Tonnen HVO herstellen. Wenn man das Ganze jetzt mal in Relation setzt zu dem Dieselverbrauch, fossilem Dieselverbrauch in Deutschland, der ungefähr bei 30 Millionen Tonnen liegt, dann ist es schon sehr, sehr wenig, muss man sagen. Also zumindest, wenn man jetzt wirklich nur auf Deutschland oder Europa guckt, ist es sehr gering. Natürlich gibt es auch noch das Potenzial anderer Rohstoffe, nicht essbaren Pflanzen kommen. Es gibt das Potenzial auch noch, Fette und Öle zu importieren. Da ist aber natürlich dann, kommen wir ja vielleicht später noch zu, die Frage, ist es wirklich sinnvoll und ist es dann hinterher vielleicht auch ethisch, moralisch korrekt, das so zu tun?
Herr Sterner, die Frage auch an Sie. Wie ist da Ihre Sicht drauf auf dieses Potenzial und vielleicht auch die Anwendungsebene? Wird das im PKW groß kommen oder auch vielleicht eher in anderen Bereichen wie Luftfahrt oder Schifffahrt?
Also generell bei Biokraftstoffen. Wir haben da ein Riesengutachten geschrieben vor 10, 15 Jahren für den wissenschaftlichen Beitrag globale Umweltveränderungen. Also da war ich auch mit Referent drin über Jahre und das hieß zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung. Und darin liegt schon der Konflikt in der Landnutzung, weil wir halt die Fläche nur einmal haben und die halt entweder dann für Nahrungs- und Futtermittel nutzen oder halt für Energiegewinnung. Und momentan sind es ungefähr 6% der Landesfläche, die wir nutzen in Deutschland für Biokraftstoffe. Das ist hauptsächlich beziehungsweise Bioenergie insgesamt, das ist der Biogas Mais, den wir hauptsächlich verwenden für die Strom- und Wärmeerzeugung, aber dann auch halt Raps und also das sind so Biodiesel, Bioethanol, die Kraftstoffe der ersten Generation, die waren damals auch schon und sind auch aufgrund der Fläche limitiert. Die HVOs sind jetzt halt im Endeffekt, setzen darauf auf und nutzen eben Reststoffe. Und die Zahlen, die ich habe, sind nicht die 2-3 Millionen Tonnen HVO, sondern die Projekte, die es heute schon gibt und die bis 2025 auch am Start sind, weltweit, sind 55 Millionen Tonnen HVO. Das ist, sind ungefähr 550 Terawattstunden Energie. Also das ist, unser Verkehrssektor verbraucht ungefähr 700 Terawattstunden. Das so als Größenordnung, ne, das was global da ist momentan, das könnte nicht mal den Bedarf in Deutschland decken. Das ordnet das schon relativ gut ein. Und von daher zur zweiten Frage, wo wird das Ganze angewendet? Natürlich soll es dort angewendet werden, wo wir eigentlich kaum Alternativen haben. Und das gilt genauso für die E-Fuels, also Traktoren, Flug, im Flugverkehr passt der HVO halt nicht rein, da brauchen wir dann wirklich halt das E-Kerosin. Aber auch Schiffe und die ganzen Arbeitsmaschinen, seien es jetzt die großen Züge, die halt nicht elektrifiziert werden können. Also all die Bereiche, die wir kaum elektrifizieren können. Und ja, im PKW-Bereich gehört es eigentlich nicht hin, dafür ist es eigentlich zu wertvoll.
Herr Menne, Sie hatten im Vorgespräch gesagt, dass Sie das schon im Flugverkehr auch sehen. Herr Sterner hat es jetzt gerade bestritten. Können Sie das nochmal technisch erklären, warum das vielleicht doch funktionieren kann da?
Grundsätzlich vielleicht nochmal zum Herstellungsweg. Also klassisch, wenn wir über HVO reden, sind das eben Fette, also Triglyceride, die mit Wasserstoff eben bei ungefähr um die 400 Grad und um die 100 Bar wird das dann im Katalysator umgesetzt. Und da kommen erstmal in dem ersten Schritt, der Sauerstoff wird entfernt, in Form von Wasser geht der dann eben raus. Und ich bekomme dann Kohlenwasserstoffketten, abhängig vom Fett, mit einer Länge zwischen 16 und 18 Kohlenstoffatomen meistens. Und das ist erstmal ein Alkan, das ist ungefähr das, was wir auch heute im Diesel finden. Jetzt ist da erstmal das Problem, diese Alkane werden bei tieferen Temperaturen fest. Das heißt, ich muss noch einen Schritt dranhängen, sogenannte Isomerisierung. Das heißt, ich mache noch so Seitenketten da dran, dass sich eben diese Ketten nicht mehr so leicht übereinander legen können, sondern man hat dann irgendwo so einen Knick da drin. Und das Ganze bleibt dann auch bei tieferen Temperaturen flüssig. Und dann kann ich es eben auch in der Luftfahrt einsetzen. Ist heutzutage erlaubt, die Beimischung zum Kerosin von solchen HVO-Kraftstoffen oder HVO-Jetfuel so bis zu 50% maximal. Im Kerosin gibt es eben nochmal andere Anforderungen, da müssen noch Aromaten drin enthalten sein und so weiter. Das heißt, 100% wie in einem Dieselmotor kann ich so ein HVO im Flugzeug nicht nutzen, aber 50% wäre schon 50% mehr als nachhaltiger Kraftstoff, den wir heute im Flugverkehr nutzen. Von daher sehe ich es da als primäre Anwendung, genau wie Herr Stern das auch gerade gesagt hatte, da, wo wir nicht elektrifizieren können, da müssen wir solche Kraftstoffe einsetzen. Im Pkw-Bereich würde ich auch sagen, macht es aus Klimasicht erstmal nicht so viel Sinn. Da macht es Sinn zu elektrifizieren, aber nicht einen teuren flüssigen Kraftstoff zu nehmen.
Können Sie vielleicht nochmal grundsätzlich den Unterschied hier klar machen? Wir werfen das gedanklich immer zusammen mit den berühmten E-Fuels. Jetzt heißt es, HVO ist ein paraffinischer Diesel, aber eben kein Biodiesel. Können Sie da nochmal für Klarheit sorgen, was die Termini angeht?
Ein Biodiesel, benutzt man, ist eine klassische Umesterung von einem Triglycerid. Also ich nehme wieder ein pflanzliches Fett. Ich gebe einen Alkohol, in der Regel Methanol dazu, einen Katalysator, rühre das Ganze und bekomme sogenannte Fettsäure-Methylester. Das ist der Biodiesel. Dann bleibt noch ein bisschen Glycerin übrig. Und der Unterschied eben jetzt zum HVO, da nehme ich idealerweise grünen Wasserstoff oder Wasserstoff, der mit grünem Strom erzeugt wurde. Und dann habe ich eben ein Verfahren, wo ich so bis zu 400 Grad gehe, um die 100 Bar einen Katalysator habe. Und da entstehen wirklich sauerstofffreie Kohlenwasserstoffketten, die keine Doppelbindung mehr haben, wo nichts anderes mehr drin ist. Das entspricht dann eben diesem paraffinischen Diesel.
Herr Sterner, gibt es denn dieses HVO 100 schon an den Tankstellen und wenn ja, an wie vielen? Und vielleicht auch, können Sie schon mal was zum Preis sagen? Also was kostet das denn? Das soll ja ein bisschen teurer sein.
Es gab erste Tankstellen vor 2-3 Jahren, die das schon zugelassen, also vertankt haben, obwohl es keine Zulassung gab. Ist in der Verbrennung motorisch eigentlich relativ gut für einen Diesel, sage ich mal, weil er halt sauberer verbrennt und eben nicht die ganzen Anteile hat wie Schwefel, die halt aus den Mineralölen, also aus den fossilen Brennstoffen kommen. Und da vielleicht auch nochmal eine kleine Einordnung. Natürlich ist das paraffinischer Diesel, aber halt der Kohlenstoff kommt nach wie vor aus der Biomasse. Von daher ist es für mich per Definition schon biogener Kraftstoff und damit Biokraftstoff kann man jetzt sich drüber streiten, genau wie man das bezeichnet, aber er kommt eben nicht aus fossiler Energie, also es ist kein Erdölbasierter Kraftstoff, kommt nicht aus der Erde, sondern halt aus der Biomasse. Und der Kohlenstoff, das ist eigentlich das Entscheidende von der Klimawirkung, der ist halt relativ kurzfristig im Zyklus, also wurde über Pflanzen, die dann zur Herstellung der Fette und etc. Hergestellt oder genutzt wurde. Der kommt ja relativ kurzfristig aus der Atmosphäre und ist gebunden und kommt dann wieder in die Luft über die Verbrennung und damit schließt sich der CO2-Kreislauf, genauso wie wenn wir halt Nahrung zu uns nehmen oder Fette essen, frittierte Pommes, was auch immer, dann arbeitet unser Körper auch mit dem Sauerstoff, den wir einatmen, das wieder zu CO2. Also das ist im Endeffekt halt der gleiche Kreislauf und weil der relativ zeitnah geschlossen wird, können wir halt hier auch von einer gewissen CO2-Neutralität ausgehen, beziehungsweise halt nicht vollständig, weil wie gesagt, es sind noch immer Prozesse involviert, graue Energie, die mit dranhängt, also dass wir nicht komplett klimaneutral sind mit diesem Kraftstoff. Aber so ungefähr die Einordnung. Ne? Und Tankstellen, ja, mittlerweile, er wurde ja dieses Jahr dann zugelassen und das ist jetzt eigentlich schon flächendeckend verfügbar von den Preisen her. Je nachdem 10, 15 Cent teurer als wie der konventionelle Diesel.
Also flächendeckend verfügbar, das finden wir deshalb ganz interessant, weil das so ein bisschen dem widerspricht, dass wir sagen, naja, so viel gibt's gar nicht von den Altfetten. Es gibt ja auch Befürworter, die sagen, es gibt zum Beispiel in Kalifornien, in Österreich oder in Skandinavien schon so viel HVO. Ich glaube, in Kalifornien war der letzte Stand, schon 50% des Dieselmarktes bestehen aus HVO. Herr Menne, haben Sie da ein paar aktuelle Zahlen für uns? Ist das wirklich so skalierbar, wie man so sagt?
Es ist natürlich skalierbar. In den USA gelten ein bisschen andere Vorschriften als in Deutschland. Da darf ich auch andere Fette verwenden. In den USA darf ich zum Beispiel auch tierische Fette verwenden. Um das zu machen, ist in Europa verboten. In den USA darf ich wahrscheinlich auch Palmöl verwenden, ist in Europa verboten. Das heißt, da ist das Potenzial größer. Und man muss auch dazu sagen, der Dieselmarkt in den USA ist deutlich kleiner als der in Deutschland. Also das ist so, in die USA und Deutschland kann man sagen, ist so gerade umgekehrt. Also hier ist der Dieselmarkt deutlich größer also 50% im Vergleich zum Benzin mehr, was hier vertankt wird. In den USA ist es genau andersrum. Das hat zum Beispiel auch zur Folge, dass viele europäische Raffinerien ihren Benzinüberschuss aus dem Erdöl in die USA exportieren und wir importieren dann aus den USA Diesel aus den Raffinerien. Und da ist es natürlich dann schon deutlich einfacher, solche Zahlen wie 40-50% zu erreichen, wenn eigentlich kaum einer da einen Diesel fährt. Aber auch da, wie gesagt, das Potenzial ist schon eher begrenzt. Und es wird jetzt auch nicht jeder Bundesstaat in den USA solche Quoten erreichen können. Dafür gibt es einfach nicht genug Rohstoffe.
Also dem stimme ich 100% zu. Und auch nicht jeder Diesel kann HVO tanken. Also das muss man auch sehen, ne? Ob der eine XTL, also irgendwas To-Liquid-Zulassung hat. Und und flächendeckend verfügbar, das ist so wie mit den Elektroladesäulen. Die sind auch flächendeckend verfügbar, aber trotzdem haben wir noch nicht den großen Elektromobilitätsboom, leider. Ne? Schließen sogar einige Fabriken wieder, wie die von Audi in Brüssel. Also das der Weg zur Klimaneutralität ist nicht einfach und deswegen ist es schon sinnvoll, viele Optionen zu nutzen, aber halt das Potenzial ist definitiv begrenzt, ganz klar beim HVO. Und ich finde es auch richtig, das nur auf Reststoffe zu reduzieren, weil wenn man jetzt Palmöl zulässt und gerade halt die meisten Rodungen weltweit finden in den Tropen statt, in Brasilien, Malaysien und Indonesien. Und das sind, surprise, surprise, genau die Länder, die die höchsten Biokraftstoffanteile haben, weil die halt auch, man kann übers Zuckerrohr zum Bioethanol kommen, deswegen riecht es immer so süßlich in brasilianischen Städten. Aber was sehr viel in Indonesien und Malaysien angebaut wurde, war eben Palmöl. Und dafür wurden ganze Urwälder gerodet. Und allein hier, also da gibt es wissenschaftliche Studien, die das belegen, dass es 120 Jahre dauert, wenn du so einen Regenwald gerodet hast, musst du 120 Jahre lang Palmöl anbauen und fossilen Diesel verdrängen, damit du überhaupt wieder klimaneutral wirst. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch halt aufpassen. Und da gab es ja auch entsprechende Betrügereien, dass man dann einfach frisches Palmöl ein bisschen verunreinigt und dann deklariert als Reststoff. Also das ist so total wichtig, dass man hier total streng ist und aufpasst.
Jetzt verraten Sie mal nicht zu viel, Herr Sterner. Wir kommen noch am Ende dieses Podcasts auf dieses Palmöl zu sprechen. Jetzt wird HVO 100 auch ein bisschen despektierlich, ehrlich gesagt, Frittenfett einfach genannt oder Kraftstoff aus Frittenfett. Ist das eigentlich nur so ein Spruch oder ist das in der Realität tatsächlich, wird das größtenteils aus Altfetten und diesen Kioskfrittenfetten gewonnen?
Ja, es ist in der Tat so, dass das halt einfach ein sehr großes Potenzial hat. Und wie Sie sagen, halt gerade in Holland ist es sehr populär, da gibt es ja auch viele Fritten, aber auch halt in Asien, wo auch sehr viel frittiert wird. Und dieses Altfett kann man halt, also meine Mutter hat das immer zur Seite gestellt und dann halt eigentlich schon über ein paar Wochen verwendet, bis das nicht mehr nutzen konnte. Aber ja, irgendwann ist es halt Altfett und von daher ist es sinnvoll, das so weiter zu verwenden, ja, anstatt das halt irgendwo hinzuschütten, weil es ist im Endeffekt ein guter Brennstoff, wie wir alle wissen.
Herr Menne, was passiert denn eigentlich mit diesen Altfetten und Ölen, jetzt zum Beispiel vom Kiosk, wenn man daraus kein HVO macht? Weil wir wollen ja nicht irgendeine andere Industrie jetzt zerstören, nur weil wir daraus irgendwie Diesel machen.
Grundsätzlich kann man oder hat man das auch zum Teil in Biogasanlagen einfach zu Biomethan zum Beispiel umgewandelt in der Vergangenheit. Kann man auch sicherlich immer noch machen. Man kann auch ganz theoretisch auch Biodiesel daraus herstellen. Dann habe ich aber eben halt wieder einen Kraftstoff, der ausschließlich dann eben in den Dieselmarkt halt auch reingehen kann und der von der Qualität her sicherlich ein bisschen schlechter ist als ein HVO. Weil dieser Aufarbeitungsschritt über den Wasserstoff schon zu einem qualitativ sehr, sehr guten Kraftstoff führt.
Herr Sterner, jetzt haben wir gehört, grüner Wasserstoff wird für die Herstellung da verwendet. Das ist natürlich eine Diskussion, die wir kennen. Haben wir denn hier wirklich genug grünen Wasserstoff, um dieses HVO herzustellen?
Ja, just heute ist die Importstrategie für Wasserstoff und Derivate im Bundeskabinett, wird heute verabschiedet. Da haben wir auch vom Nationalen Wasserstoffrat halt begleitend mitgearbeitet, also nicht jetzt an der Strategie selber, aber halt Vorschläge unterbreitet. Und ich habe mit meinem Kollegen Carsten Pinkwart aus Karlsruhe ein Kompendium zu Importfahren erstellt. Kleiner Spoiler, da war HVO jetzt nicht dabei, weil es halt schon auch Wasserstoff braucht, aber nicht die Hauptroute ist. Da ging es dann eher Richtung Ammoniak, Methanol, aber auch SNG, also erneuerbares Gas, was interessanterweise jetzt auch halt in den europäischen Ausschreibungen halt den ersten Platz gemacht hat, wo man genau in Finnland eben biogenes CO2 nimmt als Kohlenstoffquelle und das mit Wasserstoff zusammenbringt zum synthetischen Methan, zum das wir dann als CNG und LNG auch nutzen können, wird auch in Finnland gemacht, wird zu LNG verflüssigt und dann auf Schiffen eingesetzt oder halt in LKWs. Also es ist nach wie vor eine valide Option und in Deutschland hätten wir das Potenzial, genügend Wasserstoff herzustellen, rein von dem technischen Potenzial her, aber wir sind halt sehr dicht besiedelt, deswegen auch immer wieder die Abstände für Windkraftanlagen und wir können froh sein, wenn wir das alles, was wir elektrifizieren wollen, Elektromobile, Wärmepumpen etc., wenn wir das mit ausreichend erneuerbarem Strom aus Deutschland versorgen können. Und darüber hinaus gibt es lokale Projekte, die sehr sinnvoll auch Wasserstoff einsetzen, auch dann halt die Abwärme nutzen von der Elektrolyse oder halt auch das Ganze wieder zur Stabilisierung der Stromnetze nutzen, in Wärmenetze integrieren, in die Mobilität integrieren. Gerade in Norddeutschland hat da die Firma GP Joule wunderbare Konzepte, wie sie wirklich halt regionale Wertschöpfung vom Windrad bis hin zur Wärmeverkehrs- und Stromversorgung aufbauen. Aber dennoch, wir werden Importe brauchen und die sind in beträchtlicher Größenordnung. Und das auch hier wieder, die Potenziale sind gigantisch. Aber die wirklich wirtschaftlich zu nutzen, das ist der Challenge. Und das heißt, wir werden immer mehr Kosten haben, so wie wir es jetzt auch beim HVO haben. Das kostet einfach mehr als wie konventionell. Und deswegen ist das erste und wichtigste Instrument, dass wir den CO2-Preis saftig anziehen und dann aber auch halt gewisse Quoten festlegen, so wie es jetzt auch im Flugverkehr der Fall ist. Wobei da die EU-Regularien schon wieder super streng sind und sagen, wir dürfen nur E-Fuels für den Flugverkehr aus Regionen importieren, die auch ein CO2-Preissystem haben. Das ist aus Europa, hat das fast keiner weltweit. Das heißt, allein daran, an dieser strengen Vorgabe, scheitert dann sozusagen auch die Quotenerfüllung beim E-Kerosin. Und ja, wobei die Potenziale halt auch da wären. Also das ist so ein bisschen die Abschichtung.
Jetzt stelle ich mir vor, irgendwie schaffen wir es mit dem grünen Wasserstoff, hier HVO großflächig auszurollen in Deutschland. Jetzt fahre ich an eine Tankstelle, dort wird der HVO-Kraftstoff dann angeboten für 1,70, 1,80. Kann ich denn da jetzt unbedenklich dieses HVO 100 in mein Dieselfahrzeug reinkippen oder muss ich mir irgendwie Gedanken machen, ob mein Fahrzeug irgendwie kompatibel ist mit diesem Kraftstoff, Herr Menne?
Also mir wäre es nicht bekannt, dass es Fahrzeuge gibt, die damit jetzt nicht kompatibel sind. Im Grunde ist das ein sehr, sehr hochwertiger Kraftstoff, der dem fossilen Diesel sehr, sehr ähnlich ist. Er enthält jetzt halt keine aromatischen, polyaromatischen Komponenten. Das ist so der wesentliche Unterschied. Aber ansonsten ist der Kraftstoff, das wurde ja auch schon mal gesagt, von seinen Verbrennungseigenschaften her sogar noch ein bisschen besser. Es entsteht weniger Stickoxidemissionen, es entsteht weniger Ruß, weil er halt nicht ganz so heiß verbrennt und weil eben halt auch diese Vorläufer vom Ruß, eben diese aromatischen Komponenten nicht drin sind. Also ich glaube, vielleicht bis auf ultra wenige Ausnahmen kann jeder HVO 100 bedenkenlos tanken.
Herr Menne, vorhin schon angesprochen, die Kritik, dass es auch Betrugsmaschen gibt in diesem Zusammenhang. Neben vielen Umweltverbänden, da kritisiert auch die Deutsche Umwelthilfe speziell die langen Transportwege und auch da die Betrugsmaschen an den für die Ausgangsstoffe zur Herstellung von HVO. Erklären Sie uns das doch mal. Wie kann da betrogen werden? Worum geht's da genau?
Wir hatten ja vorhin auch schon mal gesagt, dass zum Beispiel in Europa Palmöl grundsätzlich jetzt nicht verwendet werden darf für die Biokraftstoffherstellung. Jetzt ist aber natürlich so, Palmöl ist gerade für HVO besonders gut geeignet, weil es eben wenige ungesättigte Fettsäuren hat. Das heißt, mein Wasserstoffbedarf, um HVO herzustellen, ist bei Palmöl sehr, sehr gering. Und in Europa ist es aber eben so, dass quasi diese Biokraftstoffe ausschließlich auf Reststoffen basieren dürfen. Also es ist zum Beispiel auch so, Biodiesel oder auch Bioethanol, erste Generation, wird jetzt bis 2030 kontinuierlich runtergefahren, die Menge, die wir da herstellen. Und Biokraftstoffe tatsächlich ausschließlich aus Reststoffen. Und was ja auch schon gesagt wurde, das Potenzial jetzt in Deutschland oder sagen wir mal Europa von solchen Reststoffen ist erstmal vergleichsweise gering. Wir haben aber trotzdem einen hohen Bedarf, weil wir ja irgendwo klimaneutral auch unsere ganze Mobilität gestalten wollen. Das heißt, wir schauen also, wo können wir solche Reststoffe herbekommen? Und da fällt dann eben der Blick schnell in den asiatischen Raum. Und da kann man dann natürlich kritisieren, muss das sein, dass ich jetzt Tankschiffe mit so einem Altfett aus China hier hinfahre? Eventuell ist dieses Altfett schon in China mit einem LKW bis zur Küste transportiert worden. Das Schiff selber, da der CO2-Verbrauch ist gar nicht so groß. Aber kann man kritisieren, ist aber, glaube ich, jetzt eher marginal da der Unterschied, weil ich meine, wir transportieren heute das fossile Öl ja auch hier in unsere Raffinerien und setzen das um. Ein durchaus berechtigter Kritikpunkt an der Stelle ist natürlich auch, ist es dann wirklich immer gebrauchtes Palmöl oder Altfett? Oder geht einfach jemand hin, nimmt die Hälfte Altfett und kippt einfach frisches Palmöl dann da rein? So wirklich nachzuweisen, ist sehr, sehr schwierig oder wenn überhaupt vielleicht sogar unmöglich. Und da kann man natürlich einen Kritikpunkt aufmachen. Und ich würde auch sagen, jetzt persönliche Meinung, auch Länder wie China oder im südostasiatischen Raum könnten Altfette einfach zu HVO umsetzen und könnten dann damit fahren. Wir müssen das nicht importieren. Letzten Endes die CO2-Bilanz, was emittiert wird, ist sowieso eine globale. Und nur weil wir es uns halt leisten können, irgendwie vielleicht uns hier ein grünes Gewissen zu kaufen, ja, weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich auch sinnlos, das jetzt irgendwie weit hierhin zu transportieren. Da, wo es anfällt, umsetzen. Da, wo es anfällt, nutzen. Und gut ist.
Herr Manne, ich frage es jetzt mal ganz, ganz direkt. Ich habe das Unternehmen Neste Oil hier mal gegoogelt und habe gesehen, dass die in der Vergangenheit noch ordentlich mit 20% Palmöl oder mehr diese HVO-Herstellung realisiert haben. Jetzt haben sie gesagt, Palmöl ist in Biokraftstoffen in Deutschland und Europa sowieso verboten. Die heutigen HVO 100, steckt da denn schon oder noch Palmöl drin?
Ja, es ist verboten ist, frisches Palmöl einzusetzen. Wenn das Palmöl gebraucht ist, also irgendwie aus so einer fritösen Restverwertung kommt, keine Ahnung, von einer Fastfood-Kette, dann darf ich es benutzen. Frisches Palmöl, was jetzt ausschließlich für die Herstellung von HVO oder Biodiesel angebaut wird, das darf ich nicht nehmen. Wenn es gebraucht ist, dann darf ich es nutzen.
Also vielleicht von meiner Seite nochmal eine ganz klare Einordnung. Das, was da in China passiert ist, das ist eindeutig Betrug. Man hat frisches Palmöl umdeklariert, also so ist die Vermutung, aber wenn es so ist und so schaut es danach aus, weil woher sollen sie dann die ganzen Mengen bekommen, zu Reststoffen, dann ist es eindeutig Betrug und das betrifft auch uns alle, die Elektroautos fahren, muss man auch nochmal einen Punkt machen, dass das natürlich die effizientere Variante ist, als wie beim Diesel zu bleiben, einfach aufgrund vom Wirkungsgrad vom Motor und wir als Elektroautofahrer bekommen auch eine Treibhausgas, THG-Prämie und die THG-Quote, die muss auch entsprechend erfüllt werden und diese Preise sind alle in den Keller runtergerutscht und damit war der Anreiz weg, wirklich in Alternativen zu gehen, auch in die E-Fuels zu gehen, da hat sich der Markt im Endeffekt selbst kannibalisiert und das führt dann dazu, dass jetzt auch viele Raffinerien nicht mehr groß auf Wasserstoff setzen und schauen, dass sie wegkommen von fossilen Brennstoffen, sondern naja, bei diesen Preisen lohnt sich das kaum. Also das ist wirklich kriminell, was da abgegangen ist und das liegt immer an den Menschen, das liegt nicht an der Pflanze. Die Pflanze selber, Palmöl ist die produktivste Pflanze, eine der produktivsten Pflanzen, die wir haben weltweit. Da haben wir sehr, sehr viel auch Kosmetika hergestellt. Sie kennen ja die ganze Kette von Palm Oliv, also diese Marke an sich, die baut ja genau darauf auf und nur ein Bruchteil davon geht wirklich in Mobilität. Das meiste nutzen wir eben anders. Und aber es gibt zur Palmölpflanze auch die Alternative von Iatropha, die ähnlichen Ertrag hat, auch auf semiariden Böden wächst und damit halt auch der Verwüstung und Austrocknung von Regionen entgegenwirkt. Aber naja, ist halt nie so gepusht worden. Also das heißt, auf den Punkt gebracht, wir müssen definitiv Betrug ausschließen, weil sonst schießen wir uns selbst ins Knie mit dem ganzen Thema Klimaschutz. Ja.
Herr Sterner, gibt es denn in der Forschung eigentlich Rechnungen, so Vergleiche, die den gesamten CO2-Fußabdruck der Mobilität, also nach Kraftstoffart, mit Vorproduktion vergleicht?
Das gibt's, aber halt die Unterschiede in Europa sind halt teilweise auch durch geschickte Lobbyarbeit immer sehr interessant, weil gerade halt bei den E-Fuels sind wir super streng. Wir sagen, dass wenn die nach Deutschland kommen, muss da ein CO2-Handel etabliert sein. Es muss zusätzlich Wind- und Solarenergie installiert werden. Die müssen auch zeitgleich zu den Produktionsanlagen laufen etc. Und es muss räumlich nahe sein. Und da rechnen wir die ganze Kette. Und beim Elektroauto schaut keiner nach, woher kommt denn der Strom? Wie ist denn das Elektroauto hergestellt worden? Das ist einfach Zero Emission per Definition. Und da lügen wir uns halt auch ein bisschen in die Tasche, weil das heißt, ich könnte auch mit dem Kohlestrom Elektroauto fahren und die Batterien mit Kohlestrom herstellen. Und da bin ich viel, viel schlechter als wie ein konventioneller Diesel fürs Klima. Also da müssen wir uns ehrlich machen. Und die Zahlen gibt's. Sie werden aber halt dann in der Politik nicht immer umgesetzt, weil halt entsprechende Lobbyeinflüsse da sind. Sowohl von den Mineralölern, die dir dann wieder die E-Fuels verkaufen als das neue Öl und den braucht ihr nicht umstellen, aber auch von den Elektromobilisten, die halt dann sagen, das ist alles Teufelszeug und nicht klimaneutral, Elektromobilität ist Zero Emission, was genauso nicht stimmt. Also da müssen wir uns schon auch ehrlich machen und gucken, was ist jetzt wirklich klimaneutral und das entsprechend auch voranbringen. Aber man muss anerkennen, perspektivisch sind einfach Biokraftstoffe und E-Fuels auch knapp und begrenzt. Wir hätten das Potenzial, auch bei den Wirkungsgraden können wir diskutieren, weil wenn ich ein Windrad aufstelle in Chile, was einen dreifachen Ertrag hat und damit halt dann Elektroauto oder Verbrenner fahre, dann ist natürlich der Wirkungsgrad nach wie vor grottenschlecht, aber halt, wenn ich das vergleiche mit einem durchschnittlichen Windrad in Deutschland, dann komme ich ungefähr auf gleiche Reichweiten. Das Elektroauto ist immer noch ein Stück weit Nase vorn, aber es ist nicht so der Faktor 5 oder 7, wie immer suggeriert wird. Und von daher ganz klar, elektrisch wäre effizienter und haben wir auch das größere Potenzial auch im Land. Und das ist leider gerade ein bisschen am Einbrechen. Das müssen wir wieder pushen, finde ich, politisch. Aber dennoch macht HVO und halt Biokraftstoff und E-Fuels als Ergänzung Sinn. Und gerade in den Bereichen, wo wir halt mit der Elektrifizierung nicht so gut vorankommen oder halt das auch teilweise nicht möglich ist.
Aber haben Sie vielleicht ein paar konkrete Zahlen für uns oder zumindest eine Tendenz, was den CO2-Fußabdruck angeht?
Das ist eben genau die Frage, was Sie alles mit reinbilanzieren. Die komplette Vorkette in der Herstellung des Kraftstoffs, bilanzieren Sie noch das Auto mit rein, dann halt während der Fahrt und dann das Recycling und die Entsorgung. Und wir haben schon auch CO2-Bilanzen gerechnet für beispielsweise für SNG, für erneuerbares Gas. Das war dann halt im Grunde dann, wenn man es zusammen verglichen hat, kamen wir auf die gleichen Emissionen im Vergleich zum Elektroauto, weil halt das Elektroauto wesentlich mehr CO2 mit im Rucksack hatte in der Herstellung. Einfach wenn die Batterien aus China kommen, da hatten wir auch Mittelklassewagen verglichen. Die haben halt, wenn sie auf die Welt kommen, hatten Verbrenner ungefähr 6 Tonnen CO2 schon ausgestoßen. Beim Elektroauto waren das 9 Tonnen, einfach aufgrund von der Batterie. Und das dann auszugleichen, das hat dann wieder 50.000, 60.000 Kilometer gedauert, bis dass wir da halt auf dem Level Playing Field war. Aber auch nur mit grünem Ökostrom, wenn sie da mit dem Strommix unterwegs waren, dann war die Bilanz nicht ausgeglichen. Aber das ändert sich Gott sei Dank. Das ist stark im Fluss. Wir sehen ja wirklich alternative Technologien kommen, Natriumbatterien, die Preise verfallen massiv gerade halt. Also die ganzen Automotive-Batterien fluten gerade den Markt für stationäre Batterien. Also ich bekomme jetzt Angebote aus China für 110 Euro die Kilowattstunde für ein Containersystem mit Inverter, mit allem drum und dran und mit Kühlung. Und das ist schon sehr sensationell und deswegen wird an jedem Standort in Deutschland werden jetzt die stationären Batteriespeicher kommen. Ja. Und also das heißt, da wären wir besser, auch wenn wir in Europa produzieren, wie Northvolt oder so, das mit erneuerbaren Energien verknüpfen, dann sinkt der CO2-Footprint auf alle Fälle bei den Elektroautos in der Herstellung und zunehmend wird halt auch unser Strommix grüner und CO2-ärmer. Wir sind jetzt schon unter 400 Gramm pro Kilowattstunde. Auch da wird es besser. Das Einzige, was wir noch packen müssen, es muss massenhaft Autos unter 20.000 Euro geben, die man sich auch leisten kann. Und wenn ich mal lade, dann sollte ich nicht unbedingt 70 Cent pro Kilowattstunde Strom zahlen. Das wäre mein Wunsch, dass man da auch ein bisschen ehrlicher ist oder halt, ja, damit das auch erreichbar ist für den Normalen. Weil klar verstehe ich das dann, dass wenn Menschen, die sich halt kein neues Auto leisten können, dass sie froh sind um HVO. Aber wie gesagt, das soll nur eine Übergangslösung sein und ich hoffe, dass, und ich sehe es auch, dass dann irgendwann die Elektroautos so günstig werden, dass sich das auch jeder leisten kann.
Schließen wir da die nächste Frage mal an. Herr Menne, jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt kommt ein Bekannter zu Ihnen als Experte für diese Kraftstoffe und sagt, ja, ich kann mir kein neues Elektroauto kaufen. Jetzt überbrücke ich die Zeit zu irgendeinem E-Auto in 10 Jahren eben mit diesen HVO 100 Kraftstoffen von ersten Tankstellen, die in Deutschland das anbieten. Würden Sie da den Daumen nach oben recken?
Nee, würde ich nicht machen, ganz ehrlich nicht. Weil man muss ja sagen, im Moment mag der Preis 20 Cent über dem sein, was fossiler Diesel ist. Aber natürlich richtet sich auch der Preis, wie das immer so ist, nach der Nachfrage. Und wenn jetzt plötzlich 500.000 Leute sagen, ich tanke jetzt nur noch diesen HVO 100, dann schießt der Preis da auch durch die Decke. Und ich würde vielleicht auch noch mal ganz gerne einen zweiten Punkt reinbringen. Wir fokussieren uns bei dieser Diskussion immer sehr stark aufs Klima und CO2 und so. Ne? Das ist okay, das ist wichtig. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch einfach sagen, Öl, insbesondere Öl, ist auch endlich. Die andere bestimmte Ölquellen sind immer schwerer zu fördern und wir brauchen diese Alternativen. Und wir können nicht in 40, 50 Jahren, wenn es vielleicht kein Öl mehr gibt, hier mit dem Finger schnipsen und plötzlich ist alles elektrisch und plötzlich haben wir super tolle Sachen, E-Fuels und so weiter. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern das sind ja enorme Kapazitäten. Also wenn man sich das vor Augen führt, wir haben weltweit, fördern wir ungefähr 4,5 Milliarden Tonnen Rohöl jedes Jahr. Davon gehen 2/3, alleine nur in die Mobilität. Also das heißt, das sind irgendwo 3 Milliarden, ein bisschen mehr als 3 Milliarden Tonnen. Jetzt reden wir hier über ein Potenzial von solchen Biokraftstoffen, die vielleicht mit viel Wohlwollen im zweistelligen Millionenbereich sind bei den Tonnen. Also das ist im Grunde nichts. Und deswegen müssen wir eben auch andere Alternativen ins Auge fassen. Es ist ein wichtiger Baustein und grundsätzlich kann man sagen, ja, jeder Tropfen fossiler Energie, der eingespart wird, ist erstmal ein guter, weil wir damit die Reichweite vom Erdöl verlängern, weil wir damit das Klima schützen, alles gut. Aber es kann eben immer nur ein Baustein sein. Und der viel wichtigere Baustein ist definitiv die Elektromobilität. Und HVO würde ich jetzt niemandem empfehlen, um damit sozusagen die nächsten 10 Jahre zu überbrücken. Dann würde ich sagen, komm, nimm dir einen Kredit auf, kauf dir ein E-Auto oder du fährst halt eben auch noch weiter dein Diesel und fahr ihn so lange, wie es geht, bis er auseinanderfällt. Das ist wahrscheinlich sogar noch nachhaltiger, als sich jetzt ständig neue Autos zu kaufen. Weil, wie gesagt, das Herstellen von Autos, wurde ja auch gerade gesagt, hat auch durchaus einen sehr hohen CO2-Footprint. Da ist viel Stahl, viel Kunststoff, alles Mögliche drin verbaut, Batterien und so weiter. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Da ist manchmal die Anforderungen an die Forschung und auch an die Umsetzung von Technologien, die ist vielleicht manchmal ein bisschen überzogen, weil ich glaube, es gibt schon gute Lösungen und wir sind auch in Deutschland auf einem guten Weg. Immer mehr Strom im Strommix ist erneuerbar. Bei der Primärenergie sind wir noch nicht ganz so gut, aber auch da kommen wir dahin. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, allen Leuten zu erklären, es geht nichts über die Elektrifizierung drumherum. Nicht bei der Heizung, nicht bei der Mobilität und vielleicht auch irgendwann nicht mehr bei den ganzen chemischen Prozessen, Stahlerzeugung und so weiter. Das muss man, glaube ich, mitgeben und jetzt nicht irgendwie mit so halbgaren Lösungen, ah ja, jetzt mache ich halt mal hier noch für die nächsten 10 Jahre so ein bisschen was fürs Gewissen. Weiß nicht, das bringt's nicht.
Da muss ich jetzt noch mal einhaken, weil also Stahl ohne Wasserstoff herzustellen, Primärstahl, ist technisch nicht möglich. Man kann Sekundärstahl mit Strom herstellen, aber es hat alles seine Grenzen. Und genauso ist in der stofflichen Nutzung beim Wasserstoff Richtung Methanol, Ammoniak etc. Die Grundstoffchemie kann nicht nur auf Strom aufbauen, auf Elektronen, die braucht Moleküle. Na, das ist, glaube ich, schon klar. Aber ich würde es auch gerne noch mal auf eine andere Ebene heben. Wir reden die ganze Zeit über das Auto. Natürlich, damit sind wir groß geworden. Damit Autonation, die Erfinder des Otto- und Dieselmotor etc., ist Teil von unserer DNA und deswegen ist es auch so schwierig und emotional in dieser Debatte. Aber brauchen wir denn überhaupt immer überall ein Auto? Können wir nicht irgendwo eine Verkehrspolitik haben, wo wir auch Alternativen nutzen, wo das Carsharing kommt, wo die Öffis mehr ausgebaut werden, wo wir mehr mit dem Fahrrad unterwegs wird und das auch gefördert wird? Ne? Gerade der öffentliche Raum in den Städten, der ist ja super knapp. Und welches Privileg ist es da, dass ich für bei uns waren es 30 Euro im Jahr, einen ganzen Stellplatz habe in der Altstadt von Regensburg. Also das sind umgerechnet Miete von, keine Ahnung, 6 Euro im Monat, ja, da kostet meine Kaltmiete pro Quadratmeter wesentlich mehr, ne? Also das ist eine Frage, wie wir Mobilität in der Gesellschaft sehen. Und ich nehme mal das Beispiel Paris, wo jetzt erstmalig auch mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind als mit dem Auto. Es muss nicht immer nur mit dem Auto 1500 Kilometer von A nach B bewegt werden für die kleinsten Strecken und dabei halt ineffizient HVO genutzt werden. Ne? Also auch da ein bisschen weiter denken, größer denken, was ist eigentlich unser Bedarf?
Herr Menne, jetzt haben Sie es gerade als halbgare Lösung betitelt für das Fahrzeug. Jetzt gibt es aber schon ziemlich viele Bahnunternehmen, die HVOs für, ja, tatsächlich für Loks benutzen. Würden Sie das auch als halbgar bezeichnen?
Ja, ist eine Lösung. Auch für Loks gibt es durchaus andere Alternativen. Auch da kann ich zum Beispiel auf Wasserstoff umsteigen. Ist natürlich auch so, Wasserstoff ist im Grunde ja Strom in seiner molekularen Form. Also dafür brauche ich Strom, um den herzustellen. Es sei denn, ich nehme blauen Wasserstoff, was aber auch sicherlich nur eine Übergangslösung sein kann. Also auch für Lokomotiven sehe ich es nicht. Und wie gesagt, also man muss halt immer gucken, HVO ist von der Qualität ganz weit oben. Und für eine Lok brauche ich diese Qualität ganz weit oben nicht. Da reicht auch vielleicht ein Biodiesel. Oder wenn ich es wirklich ganz klimaneutral machen möchte, dann nehme ich vielleicht Wasserstoff oder ich elektrifiziere die Strecke. Und ich glaube, wir haben es jetzt heute auch schon 10 Mal gesagt, da, wo ich so einen Kraftstoff mit so einer hohen Energiedichte, wo ich nicht elektrifizieren kann, da muss ich sowas einsetzen und da sehe ich Priorität 1, Flugzeug, und dann kommen vielleicht Landmaschinen, vielleicht noch, wenn wir wollen, Militär, ganz schwere Baumaschinen, die können eben nicht mit E-Motoren fahren, weil sie diese hohen Lastspitzen über eine lange Zeit einfach gar nicht hinbekommen mit einem E-Motor. Also sei der über eine Batterie oder eine Brennstoffzelle gefüttert, ist eigentlich egal. Aber da brauche ich solche Kraftstoffe und da muss ich die einsetzen. Und wie gerade schon mal gesagt, nicht um 5 Minuten zum Bäcker zu fahren. Völliger Quatsch.
Ja, schönes Schlussstatement. Herr Menne, Herr Sterner, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was Ihre Ideen dazu sind. Was ist Ihre Meinung zu HVO 100? Im PKW vielleicht, Fragezeichen, oder doch in ganz anderen Anwendungen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.